Wann habt ihr zuletzt einen sterbenden Menschen besucht?
Ich habe immer wieder Menschen besucht, aber ich habe häufig auch Kontakt über das Telefon, um zu begleiten. Und begleiten, das ist die Frage, ob ich mit jemandem zusammenlebe oder ob ich immer wieder zu jemandem gehe und Kontakt aufnehme. Ich habe lange Zeit niemand mehr aus meiner unmittelbaren Nähe begleitet, mitgelebt, aber sehr viele Menschen besucht, gesprochen, am Krankenbett oder auch per Telefon.
Ja, und bei mir war es gerade erst gestern. Da habe ich nämlich meinen Vater besucht, dem es im Moment sehr schlecht geht.
Ja, da war ich dabei. Wir haben Opa besucht. Wir konnten noch gut kommunizieren, würde ich mal ausdrücken, ne? So sein Zustand.
In dem Sinne, dass wir uns in seine Welt begeben haben und dort mit ihm sozusagen ins Gespräch gekommen sind.
Ja, ein bisschen dement ist er. Aber wann habt ihr zuletzt einen sterbenden Menschen besucht? Eine Frage, die mit Sicherheit viele auch mit gar nicht beantworten, kann ich mir vorstellen, weil sie das nicht wollen oder eben diese Auseinandersetzung vielleicht auch verdrängen. Aber in so einem Moment dann zu wissen, wie verhalten sich sterbenskranke Menschen eigentlich? Warum verändern sie sich vielleicht auch? Und wie begleite ich sie dann richtig? Darum geht's in unserer heutigen Podcast-Folge mit dem Titel »Ich komme aus dem Heulen nicht mehr raus, Sterbenskranke und ihr Alltag«. Herzlich willkommen dazu. Ein großes Dankeschön übrigens für das überwältigende Feedback, das wir per Mail oder auch den sozialen Netzwerken zur ersten Folge bekommen haben. Ja, es lässt uns wissen, dass wir richtig liegen, ohne Tabus übers Sterben und Trauern zu sprechen. Und wir sitzen hier wieder zu dritt zusammen. Das Journalistenduo Michael Reinhardt und ich, Lea Reinhardt, und der Palliativpsychologe, Professor Dr. Ernst Engelke.
Ja, und einige Hörerinnen und Hörer haben uns gefragt, warum Lea und ich mich mit Ernst duzen. Die Antwort ist naheliegend. Wir kennen uns schon länger und pflegen auch privat das vertraute Du. Wir hätten es deshalb auch als albern empfunden, diesem Podcast-Gespräch nicht zu tun. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Außerdem haben sich viele von Ihnen auch nach der ersten Folge gefragt, warum wir Professor Ernst Engelke nicht ausführlicher vorgestellt haben. Das ist kein Problem, das holen wir heute gerne nach. Ernst, als wir vor einiger Zeit beim Mittagessen zusammengesessen haben, hast du mir unter anderem auch über und von deiner Dissertation erzählt, die sich, wenn ich mich recht erinnere, um Sterbenskranke und die Kirche dreht. Das heißt, du beschäftigst dich also schon sehr lange mit dem Thema Sterbenskrank.
Nach meinen Studien der Theologie und der Psychologie und auch der Sozialwissenschaften habe ich mehrere Jahre in der Krankenseelsorge gearbeitet, als Krankenseelsorger. Und daraus ist die Frage entstanden, was erleben Menschen, die sterbenskrank sind? Und welche Möglichkeiten gibt es, mit dem, was Menschen erleben und wie sie sich verhalten, umzugehen, sodass man sie menschenwürdig und hilfreich begleitet? Daraus habe ich eine Befragung gemacht, eine Analyse von 150 Protokollen über Sterbesituationen von 70 verschiedenen Seelsorgern und die ausgewertet sozialwissenschaftlich. Und das verglichen mit dem, was in den kirchlichen Texten Sterbenskranken vermittelt wird und festgestellt, dass das nicht miteinander zusammenpasst. Das geht völlig aneinander vorbei. Und diese Arbeit hat mich dann bewogen, weiterhin in dem Feld tätig zu sein, Menschen zu begleiten und aber auch darüber zu reflektieren und zu forschen. Und so habe ich das eigentlich bis heute gemacht.
Du giltst ja auch als Mitbegründer der Hospiz- und Palliativbewegung in Deutschland. Wie ist es dazu gekommen?
Ja gut, das ist genau diese Dissertation gewesen, die weitergehend als eine der grundlegenden Forschungen zum Erleben und Verhalten von Sterbenskranken angesehen. Und insofern bin ich da sehr früh, sehr intensiv integriert gewesen.
Und überraschend finde ich ja, dass du mal einen Kindergarten geleitet hast. Auf den ersten Blick passt das ja halt nicht so ganz, oder?
Ja, aber nur auf den ersten Blick. Mir war es immer wichtig, nachdem ich mehrere Zusammenbrüche, ist zu hart gesagt, aber Erschöpfungszustände hatte, durch meine Tätigkeit sehr intensiv immer mit Sterbenden zusammen zu sein, hatte ich dann die Idee, nachdem wir auch Kinder hatten, im Kindergartenbereich tätig zu werden, als Äquivalent zu der Arbeit mit den sterbenskranken Menschen. Und somit habe ich über 25 Jahre lang in dem Ort, in dem ich lebe, einen Kindergarten geleitet als Vorsitzender von dem Trägerverein. Und das war ein sehr, sehr guter Ausgleich zu dem anderen.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist übrigens eine Empfehlung für jeden, der professionell und sehr häufig damit zu tun hat, dass er ein solches oder ähnliches Äquivalent für sich sucht.
Das ist natürlich noch nicht alles. Du warst auch Professor für soziale Arbeit.
Ja, das war dann eine Tätigkeit nach meiner klinikseelsorgerischen Tätigkeit, dass ich gerne mit jungen Menschen über die sozialen Bedingungen des Lebens sprechen wollte und vermitteln wollte, wie man Menschen in Notsituationen, und zwar in sehr vielfältigen Notsituationen, unterstützen kann. Und es gab dann die Möglichkeit, eine Professur zu bekommen für die Methoden der Sozialarbeit. Und die habe ich dann wahrgenommen und bin dann 25 Jahre lang Professor für soziale Arbeit gewesen. Dazu gehört jetzt aber natürlich, mit der Pensionierung habe ich angefangen wieder, verstärkt mich um die Begleitung von Menschen, die schwer krank sind, die sterbenskrank sind, zu kümmern. Und somit habe ich dann in der Palliativakademie und im Palliativzentrum des Juliusspitals in Würzburg mitgearbeitet und habe dort zur Orientierung mittlerweile 4 Palliativstationen mit aufgebaut, 3 Hospize mit aufgebaut und in mehreren Altenpflegeeinrichtungen auch supervidiert und Menschen begleitet.
Und du hast es gesagt, du bildest auch Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte aus, dahingehend, dass sie mit sterbenskranken und sterbenden Menschen noch besser kommunizieren können. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen.
Ja, ich habe 3 Dinge, die ich vermitteln möchte. Das eine, ich möchte die Tätigkeit erleichtern, indem ich Wissen über das Leben und Verhalten von Sterbenskranken vermittle. Ich möchte die Kommunikationsmöglichkeiten, die die Einzelnen haben, stärken und kreativ ausbauen. Und ich möchte vermitteln, dass es in der Begleitung von sterbenskranken Menschen kein richtig und kein falsch gibt.
Zu Beginn dieser zweiten Folge wollen wir erstmal klären, was genau ist denn eigentlich der Unterschied zwischen sterbenskrank und sterbend, Ernst?
Sterbenskrank ist für mich jeder, der erfahren hat oder erkannt hat oder die Diagnose bekommen hat, eine Krankheit zu haben, die das Lebensende anzeigt. Also wo mit dem Tod in einiger absehbarer Zeit zu rechnen sein könnte, zu rechnen werden muss. Sterbend ist jemand, der in den letzten Stunden und in den letzten 2-3 Tagen stirbt. Das heißt also, Sterbenskranke sind alle, die betroffen sind von der Erkrankung, aber noch nicht sterben müssen, aber bald sterben könnten. Und Sterbende sind immer auch Sterbenskranke. Mhm. Also Sterbenskranke sind keine Sterbenden. Man muss das differenzieren, weil die Grundauseinandersetzung dieselbe ist mit dem Leben und mit dem Einbruch, der ins Leben geschieht.
Jetzt ist es ja so, man bekommt eine lebensbedrohliche Diagnose. Und nicht selten ist es so, dass Ärzte vielleicht gar nicht wissen, wie man diese lebensbedrohliche Diagnose richtig rüberbringt. Ernst, würdest du denn sagen, dass die Ärzte ausreichend geschult sind für ein schwieriges Aufklärungsgespräch mit den Patienten und Patientinnen?
Also Ärzte sagen mir selbst, dass sie nicht geschult sind dafür und ihnen genau diese Schulung fehlt. Das wird zum Teil mittlerweile nachgeholt, aber aus meiner Sicht und nach meinen Erfahrungen ist da noch ganz, ganz, ganz viel zu leisten, um angemessen die Menschen, die jetzt mit Sterbenskranken zu tun haben und auch gerade Ärzte, zu qualifizieren.
Es ist aus meiner Sicht ja eine riesige Herausforderung auch für Ärztinnen und Ärzte, ein solches Gespräch zu führen. Denn dazu gehört sehr viel Einfühlungsvermögen und dazu gehören auch ein paar kommunikative Grundregeln, die man sinnvollerweise beherrschen sollte. Aber der Alltag, wenn man sich den einmal anschaut, im Krankenhaus, aber auch in Arztpraxen, sieht ja so aus. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte sehr gehetzt sind, dass sie auch natürlich überfordert sind in vielerlei Hinsicht, weil sehr viel auf sie hereinprasselt, weil sie sehr viel zu managen haben. Überall in Krankenhäusern herrscht Pflegenotstand. Und dann in einer solchen Situation, wo vielleicht vorher noch ein Streitgespräch mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter stattgefunden hat, kommt der Arzt oder die Ärztin zu einem solch wichtigen Gespräch. Das kann ja eigentlich gar nicht gelingen.
Genau. Das ist das Grundproblem von dem rein äußeren Zusammenstellen der Möglichkeiten, eine gute Begleitung auch bei einem Aufklärungsgespräch durchzuführen. Und da kann man kaum etwas dran ändern. Auch die räumliche Situation ist häufig überhaupt nicht gegeben für ein solches Gespräch, was man eigentlich in einer Zuwendungsmöglichkeit führen sollte und nicht selbst unter dem Druck steht, sofort woanders hingehen zu müssen oder dass der Pieper in der Tasche sofort schreit, komm raus.
Du führst auch Seminare durch, wir haben das vorhin schon erwähnt, für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegerinnen und Pfleger. Hast du den Eindruck, dass jene, die bei dir in einem Seminar waren, tatsächlich dann auch im Alltag sich dann doch erinnern an das, was du ihnen auch vermittelt hast und die Qualität dessen, wie sie einem schwer Kranken die schlimme Diagnose vermitteln, sich wirklich verbessert hat? Kriegst du da Rückmeldungen?
Natürlich. Wir trainieren ja genau diese Gespräche in unseren Seminaren durch Stehgreifspiele, in denen die Ärzte sowohl die Rolle des Patienten als auch die Rolle des Arztes einnehmen und dann durch den Rollenwechsel trainieren und erleben, was ein Patient erfährt und wie er reagiert, wenn ihm gesagt wird, sie haben einen Krebs. Und da sind die Ärzte oftmals sehr schockiert, wenn sie erleben, wie der Kollege jetzt weiter redet, und Gott, nicht darauf Rücksicht nimmt, dass der überhaupt nicht mehr zuhören kann, weil er so geschockt ist und damit beschäftigt ist, was ihn jetzt runterdrückt und was auf einmal alles an Verlust ansteht. Das ist ein zentraler Punkt dabei. Das heißt, bei den Seminaren ist zu vermitteln, dass die Patienten in der Regel mit einer Erwartung und einem Vorwissen kommen. Sie sind nicht blank. Sie sind zum großen Teil sehr gut aufgeklärt über ihre Symptome, die sie haben, und mögliche Erkrankungen und auch mögliche Folgen der Erkrankungen bis hin zu möglichen Therapien. Wir haben aufgrund des Internets in unserer Zeit heute eine so aufgeklärte Patientenschaft, sage ich mal, wie nie zuvor.
Du sprichst Dr. Google an.
Dr. Google ist ein sehr gefährlicher Doktor, weil der für jeden alles anbietet, was er hören möchte oder nicht hören möchte. Ja. Und das ist ein großes Problem für Ärzte, mit dem Dr. Google zu konkurrieren, weil diese Dr. Google Diagnosen und Therapien für gewöhnlich relativ wenig mit dem zusammenhängen könnten, was eigentlich an Realität gegeben ist. Mhm. Also auf der einen Seite eine große Aufklärung, auf der anderen Seite aber, was ist da aufgeklärt worden und mit welchen Erwartungen kommen diese Menschen jetzt auf einmal? Und welchen Ansprüchen auch auf einmal? Natürlich gibt es auch Menschen, die dann aufgrund der Spezialfragestellung, die sie haben, besser informiert sind aufgrund von wissenschaftlichen Studien, die sie gegoogelt haben, als der Arzt. Auch das ist ein Problem, das wir heute haben können. Und damit umzugehen, ist nicht leicht.
Aber egal, mit welchen Vorkenntnissen Patientinnen und Patienten in ein solches Gespräch gehen, die erste Reaktion auf eine schlimme Diagnose dürfte ja wohl bei den meisten sein, das nicht wahrhaben wollen, oder?
Ich hole etwas aus. Die Diagnose kommt nicht vom Himmel. Jeder Patient wird in der Regel im Alltag vorbereitet, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Im Märchen der Brüder Grimm um 1800 wird von den Boten des Todes gesprochen. Mhm. Und dort ist die Situation, dass ein Jüngling mit dem Tod ein Abkommen macht, nämlich, dass der Tod, bevor er den Jüngling holt, ihm Boten schickt, damit er nicht überraschend kommt. Und der Jüngling ist dann ein älterer Mann und der Tod will ihn holen. Und dann sagt der Jüngling, ich habe keine Boten bekommen, du hast mich nicht gewarnt. Und dann sagt er, du warst krank, du hast Schnupfen gehabt, du hast einen Beinbruch gehabt, du hast erbrochen. Du hast Kopfschmerzen gehabt, du bist kollabiert und du hast geschlafen. Hm. Der Schlaf ist mein Bruder, also komm. Und er musste mitgehen. Hm. Das heißt, jeder von uns bekommt im Alltag eine natürliche Aufklärung über das Befinden. Und die Diagnose des Arztes ist in der Regel nur die Konkretisierung oder die Bestätigung dessen, was wir spüren. Das heißt also, es gibt zwei Aufklärungsformen. Die erlebte Aufklärung über das, was mit mir ist, die nehme ich wahr, ob ich will oder nicht. Wie ich damit umgehe, ist eine andere Frage. Und die ausgesprochene vom Fachmann oder der Fachfrau mitgeteilte Erkenntnis aufgrund von Befunden, aufgrund von Untersuchungen und aufgrund von weiteren Anamnesen. Es sind zwei ergänzende Formen, das muss man sehen. Das Problem bei den Ärzten ist häufig, dass sie sich nicht um die erste Aufklärung, die natürliche, kümmern. Wenn sie die aufgreifen würden, das macht fast keiner, dann bräuchten sie nicht sozusagen vom Himmel her kommen und eine böse Nachricht geben, sondern sie könnten aufgreifen und das Gespräch führen, indem sie bestätigen oder falsifizieren, was der Patient ihnen mitgeteilt hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt für die Art und Weise, wie Hiobsbotschaften vermittelt werden könnten. Natürlich gibt es auch Erkenntnisse und Diagnosen, die durch Zufall herkommen, durch eine Routineuntersuchung, dass da etwas entdeckt wird. Aber das ist nicht die normale Situation. Das ist die Ausnahme.
Aber wenn jeder auf diese von dir geschilderte Art und Weise reflektieren würde, es gab ja schon einige Vorboten, dürfte das Mitteilen einer schlimmen Diagnose ja nicht eigentlich diese hammerharte Wirkung haben, sondern es wäre sozusagen die letzte Stufe eines Prozesses. Aber die Erfahrung zeigt doch eigentlich, dass eher das Gegenteil der Fall ist, das nicht wahrhaben wollen, das Hoffen auf eine Fehldiagnose und der nächste Schritt ist, die zweite Meinung einzuholen.
Ja, natürlich, die entscheidende Situation beim ärztlichen Gespräch ist, der Patient hat vorher bei all seinen Boten, die er erkannt hat, immer die Idee, das ist nicht so schlimm, das geht vorbei. Und es geht auch fast alles vorbei. Aber hier sagt ein Fachmann, das geht nicht vorbei. Du hast keine Chance. Dadurch ist dein Leben wirklich gefährdet und zwar in einer nahen Zeit. Und das ist die völlig neue Situation, die psychologisch oder emotional eine völlig andere ist, als wenn ich so denke, das könnte das sein. Nur die Reaktion auf diese Aussage ist eine normale Situation, geschockt zu sein. Das heißt, die Sprache geht weg. Oder eben, dass jemand aufschreit. Das hängt mit der Persönlichkeit zusammen und auch dem Rahmen, in dem jemand ist, ob er mit der Familie dieses Aufklärungsgespräch hat oder allein dort sitzt. Das sind so viele Faktoren, die das bestimmen. Das Entscheidende ist dabei, dass der Patient erstmal nicht zuhören kann. Er ist mit sich beschäftigt. Das geht übrigens auch genauso mit den Angehörigen, die dabei sind. Die sind mit sich beschäftigt und nicht mit dem Patienten, der diese Botschaft bekommen hat.
Die dann gar nicht mehr richtig zuhören können, vermutlich.
Genau. Ne? Weil sie nur aus dem sprechen können, was sie im Augenblick entsetzt, was sie befürchten, was entsetzt wird. Und sie können auch nicht zuhören. Das ist das Problem häufig, dass Ärzte dann weiterreden und erklären und erklären und erklären und enttäuscht sind, wenn am anderen Tag sie damit konfrontiert werden, dass der Patient sagt, Herr Doktor, Sie haben mich überhaupt nicht aufgeklärt. Oder wenn Patienten aus der Klinik entlassen werden und der Hausarzt dann feststellt, der Patient behauptet, er hat überhaupt keine Aufklärung bekommen. Und es liegt aber ein schriftlicher Bericht über die Aufklärung durch die Ärzte vor. Das heißt also, der Versuch ist, auch nicht wahrzunehmen, was mir gesagt wird. Und das ist ein großes Problem, das dann häufig den Ärzten angelastet wird. Und dabei hängt es nur damit zusammen, dass jemand nicht mehr zuhören kann.
Aber dafür kann er ja in dem Moment auch gar nicht.
Nein, natürlich nicht.
Und deswegen würde mich interessieren, nochmal zurück auf das Rollenspiel. Was nehmen denn Ärztinnen und Ärzte mit? Was verändern sie denn tatsächlich nach einem Tag bei dir?
Sie können ganz viel verändern. Das ist ganz schön zu erleben, weil wir dann mehrere Wochen nacheinander haben, wie sie dann erzählen, was sie mittlerweile umgesetzt haben und genau diese Dinge. Zum Beispiel dann eben nicht weiter zu reden, wenn sie merken, dass der Patient die Ohren zu hat und zu sagen, das für heute ist erstmal ausreichend, ja. Wir treffen uns morgen wieder. Das heißt, man lässt eine Zeit, um sich vom Schock zu erholen und dann eine andere Bereitschaft zu haben, sich mit den Dingen differenzierter auseinanderzusetzen und auch zuzuhören. Das ist so eine ganz normale Reaktion. Aber das machen auch viele Praktiker sowieso aufgrund ihrer Erfahrungen. Die brauchen da kein eigenes Training für. Die Ärzte, die die Möglichkeiten dafür haben und das, was du angesprochen hast, Michael, mit dem Druck, unter dem die stehen, ist das nicht einfach. Und man muss immer sich bewusst machen, Ärzten fällt es auch nicht leicht, eine solche maligne Diagnose mitzuteilen. Ärzte empfinden das auch, sie sind zwar routiniert und schützen sich auf ihre Weise, oftmals auch durch die Art und Weise, wie sie reden, aber das geht ihnen auch nahe.
Irgendwann kommt der Patient oder die Patientin dann auch wieder in Anführungszeichen zur Besinnung und dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, so ging es mir auch, als ich vor vielen Jahren eine solche schlimme Diagnose bekommen hatte, schießt einem die Frage durch den Kopf, oh, wie lange werde ich denn noch haben? Und ich habe mich dann auch erstmal hingesetzt und habe gegoogelt. Und dann findet man im Internet auch durchschnittliche Überlebenszeiten bei den unterschiedlichsten Arten von Krankheiten, auch von Krebs. Ist dieses Verhalten nach deiner Erfahrung eher typisch oder war das jetzt nur für mich so, dass ich den Drang hatte zu schauen, oh, wie lange werde ich mutmaßlich noch leben?
Diese Frage stellt sich sofort im Prinzip bei allen. Sie wird auch genauso ausgesprochen. Wie lange habe ich noch, also noch kürzer? Wenn ich so frage, dann gebe ich zu erkennen, ich weiß, dass es sehr bald zu Ende gehen wird. Das ist ja die erste Nachricht, die ich damit gebe. Und die zweite ist, wie kann ich diese Zeit nutzen? Das hängt ja sofort wieder mit zusammen. Interessanterweise, es gibt gerade ein Buch erschienen von einem renommierten Onkologen, Wolfram Gößling, Am Leben bleiben. Und als er diese Diagnose bekommen hat, ein Angiosarkom, eines der bösartigsten Sarkome, die es gibt, hat er dieselbe Frage auch gestellt.
Ich bin keine Medizinerin. In welchem Körperteil befindet sich dieses Sarkom?
Im ganzen Körper eigentlich und bei dem war es im Gesicht.
Okay.
Und der hat die Antwort gefunden auf diese Frage, machen Sie alles, was Sie tun möchten, jetzt. Also fangen Sie nicht an, mit Zeiten zu rechnen, sondern nutzen Sie aufgrund dieser Diagnose und dieser Perspektive die jetzt vorhandenen Möglichkeiten und die Zeit. Nutzen Sie jetzt. Das ist die Antwort von einem der renommiertesten Gastroenterologen auf diese Frage, der selbst den Krebs bekommen hat. Die Gefahr besteht, dass hier angefangen wird, mit Statistiken zu arbeiten. Das hat er auch gemacht. In seinem Buch hat er es sehr schön aufbereitet und sagt, was hilft es, wenn nach der Statistik eine Wahrscheinlichkeit von 50% ist, noch 3 Jahre zu leben oder 5 Jahre oder 6 Jahre und ich gehöre nicht zu den 50%. Er hat eine Erkrankung gehabt, bei der es eine Wahrscheinlichkeit gab, überhaupt zu überlegen und nicht innerhalb von wenigen Monaten zu versterben, von 2%. Das heißt, zu 98% hätte er in Kürze den Tod zu erwarten. Und er hat dann sich so verhalten, wie er es dann auch immer wieder gesagt hat, jetzt zu tun, was jetzt zu tun ist und nicht zu verschieben. Und er hat die Krankheit bis jetzt überlebt. Er ist sogar geheilt.
Wobei das auch, das sei nur eingeschoben, für alle, die nicht sterbenskrank sind, ein gutes Lebensmotto ist, carpe diem, möglichst zu versuchen, im Hier und Jetzt zu leben, nichts aufzuschieben und auch bewusst die vielen schönen Momente, die der Alltag einem ja wirklich beschert, wahrzunehmen und schätzen zu lernen. Also das gilt ja nicht nur für Sterbenskranke.
Gut, aber für gesunde Menschen würde das bedeuten, ich arbeite weniger, verdiene weniger Geld. Das geht ja nicht immer sofort, dass man sagt, oh, ich fahre jetzt in die Berge, weil ich ja jeden Tag das tun soll, wonach mir ist. Das geht ja so auch nicht, würde ich sagen.
Aber vielleicht hilft es schon, einfach achtsam zu leben. Und das, was ich tue, achtsam zu tun, das trifft für die Arbeit genauso wie für den Freizeitbereich zu. Ich glaube, dass es eher eine Frage der Haltung ist. Wie verhalte ich mich zu den Dingen, zu den Herausforderungen des Lebens? Ansonsten würde es ja bedeuten, ich versuche, Leben so zu definieren, dass es mir möglichst viele glückliche Momente beschert. Aber das kann man ja gar nicht planen, sondern die kommen. Und ich muss achtsam genug sein, sie wahrzunehmen. Das ist zumindest meine Lebenserfahrung.
Ja, es bleibt ja keine Wahl. Das ist die Geschichte, wenn man so erkrankt, so schwer erkrankt, hat man ja keine Wahl. Man muss ja damit leben. Und die Frage ist, wie lebe ich mit so einer Diagnose, die ich bekommen habe? Als zwei Beispiele, ein Autor Noll, ein Wissenschaftler, hat diese Diagnose bekommen, einen bösartigen Tumor. Und ihm wurden alle möglichen Therapien empfohlen. Und er hat sich geweigert, Patient zu sein. Ich will nicht als Patient und als Todgeweihter festgeschrieben werden in meiner Umgebung. Ich verweigere das und lebe so weiter, wie ich jetzt gelebt habe. Also er hat getan, was jetzt für ihn zu tun ist.
Auch okay.
Ja, ist eine wichtige Aussage. Er weigert sich, Patient zu sein. Mhm. Auch eine Reaktion auf diese Geschichte. Eine andere, etwas greife ich auf, was du gerade gesagt hattest, mit der zweiten Meinung. Ich habe mal einen Arzt betreut, der sehr rigide war, wenn es um zweite Meinungen bei seinen Diagnosen ging. Manche Ärzte haben die Idee der zweiten Meinung als einen Angriff auf ihre eigene Kompetenz erlebt und waren verärgert darüber und haben das im günstigsten Fall konzidiert. Das ist heute üblich, dass die zweite Meinung angesprochen wird. Und dieser Arzt, den ich mich jetzt erinnere, der gegen die zweite Meinung war, bekam selbst einen Krebs, ziemlich bösartigen Krebs. Und er hat sage und schreibe, das hat er mir selbst erzählt, 22 zweite Meinungen europaweit eingeholt, als Ausdruck dafür, dass er leben wollte, dass er eine Therapie bekommen wollte, die für seine Situation greift. Also der eine wehrt sich dagegen, als Patient benannt zu werden, und der andere wählt alle Varianten, um immer neue Diagnosen zu bekommen, um eine günstige Diagnose zu bekommen, eine heilende Therapie.
Viele Sterbenskranke, die sind ja so hin und her gerissen. Du hast gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Formen. Die einen wollen so weiterleben, wie alles ist. Die anderen wollen was verändern. Viele sind ängstlich und unruhig, haben ein anderes Zeitempfinden vielleicht auch. Aber wie können wir denn als Angehörige, als Freunde, Verwandte am besten denn in dieser Situation helfen?
Das ist sehr schwierig, allein deswegen, weil die Frage ist, inwieweit ich und wie intensiv ich getroffen worden bin durch die Erkrankung meines Vaters, meiner Mutter, meines Freundes, meiner Tochter. Davon hängt ab, wie die Beziehung ist, und davon hängt ab auch, wie die Begleitung ist. Und dann kommen noch alle anderen Umstände dazu, in denen jemand lebt. Das heißt also, wir werden das noch in einem weiteren Podcast aufbereiten, die Beteiligung von Angehörigen, von Freunden, was das für die bedeutet. Ich sage schon mal meine These vorweg. Angehörige sind auch Co-Patienten, sind keine Co-Therapeuten. Je nach der Intensität der Bindung sind sie getroffen. Und sie sind zum Teil auch eben krank, Patient. Anders als der eigentliche Patient aber auch. Und da ist die Frage, wie das miteinander geschieht. Und da gibt es eine wichtige Erkenntnis. Unter dem Eindruck einer lebensbedrohenden Erkrankung potenzieren sich unsere Verhaltensweisen. Sowohl die persönlichen Charakterweisen als auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, mit Verbindungen zusammen sind. Also sehr vereinfacht formuliert, Verhaltensweisen von uns verstärken sich, potenzieren sich unter der Erkrankung.
Hast du ein Beispiel?
Ein Beispiel. Es war ein Mann, der als Banker tätig war und dessen Hauptgeschäft bestand darin, an den Börsen zu agieren. Und wir waren total entsetzt. Der konnte nicht davon lassen. Der hat weiterhin mit Aktien gearbeitet auf dem Sterbebett. Hat auf der Palliativstation noch eine eigene Station sich eingerichtet, um dann Börsenhandel zu betreiben. Das ist eine Extrem vom Verhalten, vom beruflichen Verhalten her.
Ja.
Aber einfacher formuliert, Geduldige werden geduldiger, Laute werden lauter, Aggressive werden aggressiver, Verhaltene werden verhaltener, Niedergeschlagene werden niedergeschlagener. Das kann man gut beobachten. Bei Partnerschaften ist es so, auch bei Familien. Liebevolle Beziehungen werden liebevoller. Angebrochene oder brechende Beziehungen, gestörte Beziehungen brechen. Es gibt keine Heilung durch die Erkrankung. Das ist eine völlig falsche Erwartung, dass dann diese Erkrankung des Vaters oder der Mutter für Frieden sorgen könnte oder für ein Aufeinander zugehen. Das kann manchmal passieren, aber es ist die Ausnahme nach dem, was wir wissen.
Kann man das so verallgemeinern?
Ja,
oder gibt
leider.
Es nicht auch den Fall, dass der Aggressive jetzt plötzlich ruhiger wird im Angesicht des Todes?
Das kann sein. Also das sind ja alles Wahrscheinlichkeiten, von denen ich erzähle. Es sind ja keine festgeschriebenen Gesetze, nach denen das immer so funktioniert oder funktionieren muss. Nur ich spreche ja von Tendenzen, von dem, was wir wahrnehmen. Und wir erleben ja gerade auf Palliativstationen diese unglaublich schwierigen Konstellationen in Familien. Es gibt ja die Formulierung, dass man die Palliativstationen in psychosoziale Intensivstationen umformulieren müsste, weil dort sehr viele solche Streitereien vorhanden sind. Das ist schade, nur es ist so und es ist auch ein Spiegelbild in unserer Gesellschaft. Dort kann man nichts mehr verstecken. Das wird offenkundig. Und Krankenschwestern und Ärzte auf solchen Stationen oder auch in Pflegeeinrichtungen erleben ja alles, was die Menschen mitbringen. Das sind ja die Lebensgeschichten, die dann auf einmal im Sterbebett liegen. Und da gibt nichts mehr zu beschönigen. Da kommen die Angehörigen und streicheln über den Kopf. Oder sie kommen nicht. Oder sie kommen und wollen noch das letzte Wort haben, um dann das Testament zu verändern. Um es extremer mal zu benennen.
Meine Oma hat immer gesagt, die Leute sterben, wie sie gelebt haben. Dann hat sie offenkundig recht gehabt mit ihrer Beobachtung.
Im Prinzip ja. Wir können uns ja nicht ändern.
Ja.
Wir können uns ja nicht einfach austauschen in der Situation.
Was ich ganz interessant finde, ernst. Es gibt ja Studien, verschiedene sogar, die zeigen, dass Männer eher ihre sterbenskranke Frau verlassen als umgekehrt. Wie kommt das?
Ich kenne diese Studie nicht. Ich bin auch skeptisch. Es gibt eine andere, sehr gut statistisch belegte Erkenntnis. Ja. 60% der Männer, die versterben, sind verheiratet, wenn sie sterben. Und 60% der Frauen sind verwitwet, wenn sie sterben.
Okay.
Das heißt, Männer sterben früher. Das ist ja die Lebenserwartung, genau. Verändert sich gerade etwas um 10 Jahre.
Ja.
Das bedeutet, die Frauen pflegen ihre Männer. Und diese andere These, ich habe sehr viele Männer kennengelernt, die in einer unglaublich aufopferungsvollen Weise ihre Frauen gepflegt haben. Mhm. Also ich wehre mich gegen so Pauschalisierungen, die jetzt maskulin und feminin zugeordnet werden. Das halte ich nicht für sehr hilfreich.
Kannst du durch deine Erfahrungen nicht bestätigen zumindest?
Ich kenne so viele gute Ausnahmen.
Ja.
Und da bin ich nicht bereit, so ein Pauschalurteil zu fällen. Und solche Studien glaube ich sowieso nichts.
Du hast ja ganz, ganz viele Menschen auf ihrem Weg in den Tod begleitet und hast auch festgestellt, dass die Sprache von sterbenskranken Menschen sich verändert. In welcher Form, würdest du sagen?
Das Eigentliche geschieht dabei tiefgründig. Das bedeutet, jemand, dessen Leben bedroht ist, wirklich bedroht ist, ist letztendlich 24 Stunden am Tag damit befasst. Das geht nicht einfach weg. Und dieses prägt sich auch in dem aus, wie wir sprechen, was wir erzählen. Und nach meiner Auffassung sind die Aussagen von den Menschen dann geprägt von dieser tiefen Sorge, von der Trauer, von dem, was dort an Bösen auf sie wartet. Und sie sprechen aber in einer anderen Weise drüber. Es wird nicht gern das Wort Sterben in den Mund genommen, auch nicht gern das Wort Tod. Mhm. Und obgleich dann das Wort nicht gewählt wird, wird trotzdem sehr intensiv über das Sterben gesprochen. Ich erzähle ein Beispiel. Ich wurde gerufen zu einer 70-jährigen Patientin. Die Angehörigen kamen nicht zurecht. Die Frau war sterbenskrank. Sie sagte immer, ich habe einen Vulkan in mir und wenn der ausbricht, dann soll es schnell gehen. Und die Angehörigen dachten, jetzt ist sie am Spinnen. Und die hat mich gefragt, ob ich mal mit ihr reden könnte. Man müsste doch mit ihr mal ein ordentliches Gespräch über Sterben führen, weil man doch noch einiges zu klären hätte. Dann habe ich die Frau besucht und sie erzählte mir auch gleich, dass sie einen Vulkan in sich hätte und so weiter. Dann habe ich sie gefragt, was für Erlebnisse haben Sie mit Vulkane gehabt? Dann sagte sie, ich bin mit meinem Mann, der verstorben war, immer wieder nach Italien gefahren, nach Sizilien. Und wir waren fasziniert von den Ausbrüchen des Ätna. Zu sehen, wie der ausbricht und wie der mit einer ungeheuren, zerstörerischen Gewalt das Leben verbrennt. Und dann hat sie das intensiv geschildert. Und das möchte ich nicht, sagte sie. Mhm. So haben wir uns 20 Minuten unterhalten. Die hat erzählt davon und dann war sie sehr zufrieden und ich konnte gehen.
Und du wusstest sofort, das ist ein Bild, das sie für ihr Leben, für ihr Sterben anwendet.
Genau. Und sie hatte Angst zu ersticken. Aufgrund ihres Tumors. Mhm. Und das war ihre Sorge. Und dann haben mich die Angehörigen gefragt, jetzt haben sie ja die ganze Zeit mit ihr über den Vulkan gesprochen. Und ich habe gesagt, wir haben über nichts anderes gesprochen als über ihr Sterben und ihre Sterbensangst. Ja.
Eine schöne Sprache, muss ich sagen. Wenn das ihre Art ist,
ja, es gibt auch noch eine andere. Es gibt auch eine andere. Es ist manchmal etwas sehr schockierend, wenn man das so mitbekommt. Das ist schon länger her. Ich bin auch jemand, der sich für Fußball interessiert. Da war ich in der Klinik am Samstagnachmittag, ungestört auf einem Zimmer mit 4 jungen Männern. Mhm. Alle schwer krank, sehr, sehr böse erkrankt an einem Tumor. Und die hörten die Schaltkonferenz von Bundesliga. Und weil ich mich dafür interessiert, habe ich mich dazugesetzt. Und wir haben dann 1,5 Stunden gehört. Und intensiv, das war in der Situation, wo es um Abstieg ging und wer Meister wird, sehr heftig diskutiert. Und ich ging dann weg und dann habe ich gesagt, was hast du gemacht? Du solltest doch eigentlich den Besuch machen und mit denen über Sterben und Tod sprechen. Und ich bin dann zu meinem damaligen Ausbilder gegangen, zum Hans-Christoph Pieper, und habe ihm gesagt, Hans-Christoph, was war jetzt? Ich habe mit denen diskutiert über Fußball, Abstieg, Aufstieg und so weiter. Und dann hat er gemeint, die haben nichts anderes gemacht als metaphorisch über ihre eigenen Abstiege und Aufstiege diskutiert, mhm, und sich mit den Vereinen identifiziert. Mhm. Insofern haben wir aufgrund der Gesamtsituation intensives Gruppengespräch über Sterben und Tod und wie kann ich noch aufsteigen, werde ich absteigen, intensivst. Und da möchte ich für aufmerksam machen, dass eigentlich diese Themen, die sterbenskranke Menschen, auch Sterbende führen, häufig völlig abgehoben sein können von dem, was man meint und erwartet, dass jemand über Sterben sprechen sollte. Und trotzdem tun sie es. Sehr kreativ, sehr intensiv, sehr bildreich und auch in einer Weise, wie es ertragbar ist. Keine platten Aussagen wie, du bist todkrank oder du musst jetzt sterben. Oder was ich dann mal gehört habe, dass ein Ehemann zu seiner Frau sagt, wir alle müssen mal sterben und jetzt bist du dran. Das gibt eine feine Sprache im Alltag, die bieten uns die Sterbenskranken an. Da könnte ich stundenlang erzählen, könnten wir einen eigenen Podcast drüber machen.
Was empfiehlst du denn begleitenden Familienmitgliedern, Freunden, Verwandten im Umgang mit Sterbenskranken? Viele verstehen diese Sprache nicht. Welche, sagen wir mal, drei Grundfehler machen sie dabei und wie einfach ließen die sich verhindern?
Sehr einfach, indem man das Gespräch aufgreift, das der Patient anbietet und nicht bohrt und meint, jetzt musst du in der Sprache sprechen, die ich spreche und die ich verstehe. Sondern es geht darum, ich respektiere die Art und Weise, wie du sprichst und versuche zu verstehen, was du mir vermittelst. Und ich bestehe nicht darauf, dass du auf einmal mir übersetzen musst, was du mitteilen möchtest. Und da kennt man sehr wohl, was jemand sagt, was man jemand zur Verfügung hat. Auch da gibt es ganz viele Beispiele.
Das heißt, man muss natürlich als Angehöriger oder Angehörige eine Portion Zeit, Geduld, Muße mitbringen, um sich auch darauf einzulassen.
Ja, das hängt davon ab. Eigentlich ist es ja nicht so völlig neu. Bei einer Beziehung, einer Partnerschaft, die getragen ist von Zuwendung und die nicht jetzt aus irgendwelchen Erwägungen aufrechterhalten wird, ist das ja normal. Da braucht jemand keinen besonderen Unterricht, der lebt das ja auch. Es ist ganz gut für ihn zu wissen, dass das die Form ist, damit umzugehen. Da braucht man eigentlich nichts Neues zu lernen, wenn man das im Alltag sowieso pflegt.
Wir wollen jetzt dazu kommen, dass ja Sterbenskranke immer auch Trauernde sind. Und unser Titel des Podcasts dieser Folge ist, ich komme aus dem Heulen nicht mehr raus. Nachdem ich erkannt habe, oder nachdem der Sterbenskranke erkannt hat, dass es wirklich zu Ende geht, wie schwer ist es für diesen Menschen Abschied zu nehmen?
Das Abschied nehmen hängt davon ab, was ich für Bindungen ans Leben habe, was ich für Bindungen an andere Menschen habe. Das bedeutet, wenn ich sehr eng an jemanden gebunden bin, dann fällt es mir sehr schwer, mich von demjenigen zu trennen. Jeder hat jeden Tag Abschiede zu leben. Es ist ja nicht nur einmal im Leben, dass wir Abschied nehmen müssen. Nur wir nehmen für gewöhnlich einen Abschied, bei dem wir davon ausgehen, dass wir uns wiedersehen. Und dann in der Finalphase ist es ein Abschied, wo man weiß, da werden wir uns nicht mehr wiedersehen. Und das ist ein Grund zum Trauern, weil man etwas verliert. Sowohl der Sterbenskranke, Sterbende verliert sein Leben, verliert das Zusammenleben mit den Menschen, die er liebt. Und der andere, der Angehörige, verliert auch jemanden. Der Zusammenhang von Verlieren und Trauern ist evident über Jahrhunderte und Jahrtausende. Das heißt, wenn man sich mit Trauern beschäftigt, muss man wissen, Trauern hängt immer mit Verlieren zusammen. Oder anders formuliert, Trauer und Verlust sind ein Geschwisterpaar. Und wenn jemand etwas verloren hat, trauert er. Je mehr er verloren hat, desto mehr trauert er und intensiver trauert er und umgekehrt das Gleiche.
Wie schwer fallen denn Abschiede, sowohl die des Sterbenden als auch die der Verwandten?
Es gibt ja noch eine Veränderung in der Finalphase. Ich spreche mal von der Finalphase, um nicht von dem Sterbenskranken zu sprechen. Die Erschöpfung, dass jemand nicht mehr kann, dass jemand keine Kraft mehr hat, dass er einfach aufgibt, weil er sich nicht gegen wehren kann, was der Tumor, der Krebs, der Feind anrichtet oder auch der Herzinfarkt oder auch die ALS. Das heißt, man muss wieder situativ genau schauen, was dort passiert, um dann entsprechend sich anpassen zu können mit dem eigenen Verhalten, wenn man begleitet. Es gibt da keine Faustregeln. Mhm. Also ich kenne sie nicht, weil die Komplexität des Sterbens und der Sterbensprozesse und die diversen Einflussfaktoren so groß sind, dass es keine festen Regeln gibt und auch keine festen Phasen, wie meinetwegen Kübler-Ross das entwickelt hat, das greift alles nicht.
Du hast Frau Kübler-Ross gerade erwähnt, die ja ein Phasenmodell entwickelt hat, ein Phasenmodell des Sterbens. Frau Kübler-Ross ist eine sehr bekannte Sterbeforscherin, Aber Ihr Modell ist ja sehr umstritten und du gehörst auch zu den Kritikern. Warum?
Frau Kübler-Ross war psychisch krank. Das geht eindeutig hervor aus ihrer Biografie am Rad der Welt drehen und aus dem, was man drumherum weiß. Frau Kübler-Ross ist keine originelle Autorin, sie ist eine Plagiatorin. Sie hat gearbeitet in dem Zentrum für klinische Seelsorgeausbildung in Chicago. Dort war sie als Ärztin tätig und hat die Arbeiten von dem damaligen Leiter, vom Karl Neiswanger, übernommen, der auch ein Modell entwickelt hat für Phasen des Sterbens, ein doppeltes Modell, ein ambivalentes Modell. Und es gab zu der Zeit sehr renommierte Sterbeforscherinnen und Sterbeforscher. Ich nenne nur die Frau Kopp oder ich nenne den Herrn Hinton oder den Herrn Kastenbaum, den Herrn Parks und wie die alle heißen. Und Frau Kübler-Ross schreibt selbst in ihrer Autobiografie, dass sie innerhalb von 2 Monaten dieses Buch geschrieben hat. Und zwar hat sie das verglichen als eine göttliche Eingebung, die sie bekommen hat.
Aha.
Es hat sich um ein Plagiat gehandelt. Da gibt es sehr gute Studien, die das nachweisen. Wenn Sie sich weiter dafür interessieren, zu Kübler-Ross bei Wikipedia gibt es eine sehr genaue Aufbereitung mit Literaturangaben dazu. Kübler-Ross hat fasziniert. Sie hat die Menschen wirklich dort angesprochen, was sie gern hören, nämlich dass Sterben und Tod zu akzeptieren sind und etwas Schönes sind. Sie sagt, es gibt ja nichts Schöneres im Leben als im Sterben mit der Familie zusammen zu sein. Sie spricht vom schönen Sterben. Mhm. Und die Tragik besteht ja darin, dass sie selbst völlig vereinsamt gestorben ist und ihre Schwester gesagt hat, in einem Film, kurz vor ihrem Tod wurde ja von Stefan Haupt ein Film mit ihr gedreht, in dem die Schwester von ihr sagt, du hast dein ganzes Leben von der Schönheit des Sterbens gesprochen, dass Sterben zu akzeptiert sind und du machst es selbst auch nicht. Das heißt, Kübler-Ross hat auf der einen Seite gesagt, die Ärzte sind unfähig, Sterbenskranke zu begleiten. Damit hat sie viele getroffen, die das gern gehört haben. Und sie hat gesagt, man muss zum Sterben erziehen. Das ist eine Thanatopädagogik, was sie macht. Was mich völlig irritiert hat, war, dass die zur selben Zeit, als das Buch erschienen ist, die Fachleute das widerlegt haben, auch das aufgezeigt haben. Und sie hat weltweit 20 Ehrendoktortitel bekommen für etwas, was ein reines Plagiat war. Das heißt, es ist ein großes Phänomen und für mich ein Phänomen. Auch heute in den Handbüchern zur Ausbildung von Pflegekräften und Ärzten steht weiterhin Kübler-Ross mit dem Phasenmodell. Es wird sogar falsch zitiert, indem die 5 Phasen genannt werden. Und Kübler-Ross hat noch einen 6. Aspekt hineingebracht, nämlich dass zu jeder Phase Hoffnung besteht, dass jemand leben möchte und überleben möchte. Das heißt, es wird sogar falsch referiert.
Kannst also, du vielleicht mal ganz kurz nochmal diese 5 Phasen nennen?
Dass die 5 Phasen das nicht wahrhaben wollen, der Diagnose, dann den Zorn, diese Diagnose zu bekommen oder das haben zu sollen, das Verhandeln, dass ich möglichst nicht davon betroffen bin, dass ich ausweichen kann, die Depression, was mich entsetzt, Kübler-Ross war Psychiaterin und die Depression ist eine psychiatrische Erkrankung. Hm. Und sie führt das als 4. Phase einem Sterbeprozess an. Ich finde es unfassbar.
Wobei sie aber auch gesagt hat, die Phasen sind untereinander austauschbar, wenn ich mich recht erinnere.
Sie hat das in anderen Publikationen wieder alles in Frage gestellt, was sie gemacht hat. Aber dann die fünfte Phase ist die Zustimmung, die Acceptance, also die Akzeptanz dessen, dass ich sterben soll. Und dieses ist zu erreichen. Die Zustimmung ist zu erreichen, also es ist ein Ablaufmodell zugleich, das sie schreibt. Und jeden Tag wird dieses Modell im Alltag falsifiziert, also widerlegt.
Und sie ist ja selbst daran gescheitert.
Sie ist selbst daran gescheitert. Das andererseits, sie hat bestimmt zugegeben, die konnte nicht anders, dass es falsch ist, was sie erzählt.
Lassen wir dieses 5-Phasen-Modell mal kurz beiseite. Die letzte Phase eines sterbenden Menschen, wie würdest du sie beschreiben? Ich möchte nämlich jetzt darauf hinaus, dass es ja Menschen gibt, die sagen, oh, ich will nicht sterben bis zum Schluss. Aber es vielleicht auch Menschen gibt, die sagen, jetzt lasst mich doch sterben. Also sich fügen und vielleicht Ruhe und Frieden haben wollen.
Ja, das ist alles möglich, natürlich. Ich habe ja gesprochen von der Komplexität der Sterbesituationen. Insofern sind da für mich keine Aussagen weiter möglich. Weil das ist so vielfältig, das ist so individuell und doch das Gemeinsame. Ich bin da sehr vorsichtig, solche Antworten zu geben, die dann auch in der konkreten Situation nicht greifen können. Mhm. Es gibt Menschen, die sind dann so erschöpft, die sagen, ich kann nichts mehr, fränkisch, ich kann nichts mehr, und versterben innerhalb von 5 Stunden. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr und hören auf zu essen und zu trinken. Es gibt Menschen, die sagen, das Leiden ist entsetzlich und sie möchten vorzeitig sterben, also sich suizidieren. Ich habe das zu respektieren und mich auf diese Vielfalt der Möglichkeiten einzustellen und zu gucken, wie kann ich jemanden begleiten dabei oder zu trösten. Und das Wort trösten ist ein sehr interessantes Wort. Das ist ähnlich interessant wie das Wort sterben. Sterben bedeutet sprachgeschichtlich erstarren. Der Wortzusammenhang sterben, erstarren, starr sein. Und trösten kommt von Trausti im Mittelhochdeutschen. Und im Englischen kennen wir das Trust, ein Bündnis, ein Vertrag. Und dann im Mittelhochdeutschen heißt es auch treu sein. Das heißt, jemand, der tröstet, das ist meine Antwort auf deine Frage, tröstet und bleibt treu, weicht nicht von der Seite, hält mit aus, was auch immer ist. Insofern ist dieses Wort allein schon für mich ein Trost, weil das ist die Maßgabe, treu zu bleiben. Das heißt, ich orientiere mich an dem anderen und versuche nicht auszuweichen.
Ernst, jeder Sterbeprozess endet unweigerlich mit dem Tod. Ich habe meine Mutter vor 5 Jahren sehr eng bei diesem Prozess begleitet. Und am Ende habe ich mich trotzdem gefragt, habe ich alles getan, was möglich war? Bin ich etwas schuldig geblieben?
Das ist eine sehr wichtige Frage, um im Frieden mit dem Verstorbenen leben zu können. Bin ich etwas schuldig geblieben? Es ist auch die andere Seite zu fragen, ist die Verstorbene mir etwas schuldig geblieben? Die Antwort finden wir, indem wir die gemeinsame Lebensgeschichte retrospektiv anschauen und schauen, was hätte noch sein sollen, damit wir in Frieden miteinander sein können. Es geht um in Frieden mit dem Verstorbenen sein zu können. Da gibt es ja wieder viele Assoziationen, wie wir mit Verstorbenen leben können, aber in Frieden mit ihm, dass er nicht dauernd mir in die Quere kommt. Es gibt heute ein Problem, auf das ich aufmerksam mache. Es gibt sehr viele Trennungen in Familien. Und dann der Sterbenskranke möchte beispielsweise noch ein Gespräch haben mit dem Sohn oder mit der Tochter, mit der seit 18 Jahren kein Gespräch mehr stattgefunden hat. Und die verweigert das. Dann ist die Tochter der Mutter die Versöhnung schuldig geblieben. Und umgekehrt kenne ich das auch, dass also die Tochter sehr gern noch eine oder der Sohn sich mit dem Vater vertragen möchte, aussprechen möchte und er ist nicht bereit, den aufzunehmen. Dann ist der Vater die Versöhnung seinem Sohn schuldig geblieben. Diese Frage, bin ich etwas schuldig geblieben, ist eine sehr, sehr wichtige Frage, um auch selbst eine Ruhe zu finden und sich positiv an den Verstorbenen zu erinnern und ihn in das eigene Leben zu integrieren. Beim Trauern geht es ja um die Integration dessen, der verstorben ist, so dass er mich nicht stört und dass er doch präsent ist. Und das ist durch diese Klärung. Es gibt die Möglichkeiten, sehr wohl, wenn man merkt, man ist etwas schuldig geblieben, dass man das versucht nachzuholen. Da gibt es psychotherapeutische Verfahren, mit denen das gemacht wird. Es gibt aber auch so eine sehr einfache Form, die ich immer empfehle. Schreib bitte deiner Mutter einen Brief. Schreib ihr, teil ihr mit, was du ihr nicht gesagt hast, was du ihr sagen möchtest und mach einen Fortsetzungsbrief davon. Einen Brief, den du nie abschickst. Gegebenenfalls, ich kenne Menschen, die das dann in den Grabhügel hineingeschickt haben. Und so gibt es auch eine schriftliche Versöhnung. Diese Frage nach dem Schuldigsein geht um die Versöhnung. Um deinen Frieden mit deiner Mutter, um meinen Frieden mit meiner Mutter. Das sind Möglichkeiten.
Ernst, die Frage des Schuldigsein, vielleicht nimmt man die jetzt nochmal mit, wenn man eben einen sterbenden Menschen besucht. Um zurückzukommen zu unserer Einstiegsfrage, wann habt ihr zuletzt einen sterbenden Menschen besucht? Und vielleicht ist ja deine Rede jetzt nochmal ein guter Hinweis, sich vielleicht zu versöhnen an dieser Stelle. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Schauen Sie gerne auch auf unserem Instagram-Kanal Sterben und Trauern vorbei. Fühlen und diskutieren Sie gerne mit. Wir freuen uns auch über Fragen und Anregungen. Und nächsten Monat dann sind wir wieder mit einer neuen Folge am Start. Bis dann.